Heute in CT Uplink. Programmieren lernen mit Robotern, IT im Wahlkampf und HDR revolutioniert das Fernsehen. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge CT Uplink. Wir sprechen heute nochmal über die 19. Wir sind zurück von der IFA. Wir gucken, dass das alles mit der Technik wieder klappt. Die wurde zurückgebaut. Wir haben aber wohl für das erste Thema ein paar Störgeräusche. Vielleicht, die sind quasi, da müssen wir durch. Wir schalten das danach ab. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir hier
Dorothee Wiegand aus der CT-Redaktion.
Nico Joran.
Und Sven Hansen, ebenfalls aus der
CT-Redaktion. Alle aus der CT-Redaktion.
Genau. Herzlich willkommen. Wir fangen gleich mit dir an. Genau, mit den Robotern, die Störgeräusche verursachen. Du hast.
Das ist jetzt nicht die einzige Funktion.
Ich stehe ja gar nicht im Mittelpunkt,
wie gut
sondern
können
die Geräte.
Denn das?
Die Störgeräusche, ja, das scheint prima zu funktionieren. Beide werden im Prinzip über Smart Devices, halt über Smartphone oder Tablet halt gesteuert. Und insofern haben wir jetzt halt auch hier ein Handy am Start.
Genau, und das sind Roboter, ich habe es bei der Einführung gesagt, mit denen man programmieren lernen soll.
Ja, richtig, das ist ja schon, das klingt total anstrengend. Ja. Eigentlich kann man mit denen zunächst mal unglaublich viel Spaß haben. Und so sind die Dinger im Prinzip gemerkt, auch konzipiert. Also einmal dieser Lego Boost Bausatz, den wir schon einmal im Heft kurz vorgestellt hatten, wo natürlich auch das Lego Spielen mit dabei ist. Also man muss den Bausatz aufbauen, halt das Kind alleine oder mit dem Kind zusammen. Und dann kommt eben erst das Programmieren so Schritt für Schritt als nächstes Element. Und genauso der Cosmo, der jetzt ganz neu bald in Deutschland auch erhältlich sein wird, der ist erstmal auch sehr, sehr spielerisch, also mit Gamification-Ansätzen in der App, dass man einzelne Skills erstmal freischalten muss und sich mit dem Ding auseinandersetzt. Und auch da ist dann die Programmierung selber eher nachgelagert, wenn quasi alles durchgespielt ist und man damit alles gemacht hat, dann geht's los. Und dann ist es eine objektorientierte Programmierung. Das heißt, die Kinder müssen da jetzt auch nicht loslegen und unglaublich viele If, This, Then, Z-Schleifen da sich zusammendengeln, okay, sondern im Prinzip ist das alles mit dem Finger erledigt. Man klickt einfach Objektblöcke zusammen und die Dinger machen dann irgendwas.
Genau, und also bei dem, den muss man jetzt erst zusammenbauen und dann hat der dann schon Sachen drin oder fängt man da direkt an, weil der kann ja jetzt schon Sachen.
Das genau, hast du
ja
gerade schon. Der Cosmo, der kommt fertig aus der Verpackung irgendwie. Ich kann ihn mal parallel anmachen. Der ist ein WLAN-Access Point. Das heißt, man kann das Handy dann mit dem Roboter verbinden. Die Intelligenz bei dem Ding kommt auch wirklich nur aus dem Telefon. Also der kann alleine nichts. Wenn das Telefon jetzt weg ist, dann ist der futsch. Der lebt vor allen Dingen davon, dass er sehr extrem menschelt. Sie haben ihm so ein kleines OLED-Display vorne reingebaut. Das kann man jetzt nicht so sehen, wo er wirklich ganz entzückende.
Wir haben sogar so eine Detailkamera. Wenn er da hinfährt, aber ich weiß jetzt nicht, kann man ihm das sagen?
Ich kann ihn mal ganz böse drehen irgendwie.
Ja, nicht, dass er sich dann beschwert. Wir haben ja schon mitgekriegt, dass er direkt ein Eigenleben hat.
Ach, das geht aber vielleicht. Wenn er die Würfel sieht, also der Cosmo bringt selber Spielzeug mit, und zwar eben solche Würfel, die er auch erkennen kann. Also der hat vorne eine Kamera drin. Jetzt hat er einen erkannt. Wenn er den dann erkannt hat, dann kann man halt verschiedene Sachen damit machen lassen. Also ich habe jetzt, was weiß ich, hier so eine Aktion.
Schon gegen ihn verloren.
Eine Aktion, er soll einen Würfel aufnehmen. Das sind erstmal sehr, sehr einfache Sachen und das sind dann Dinge, die macht er einfach. Und er bringt aber auch relativ komplexe Spiele mit. Das eine werden viele kennen hier, das ist Simon oder Senso, wie es bei uns hieß, von MB, also so ein Farbcode-Spiel. Auf den Würfeln sind LEDs, RGB-LEDs. Das heißt, man kann das mit ihm wirklich spielen. Er kloppt auf die Würfel halt, spielt die Melodie, und man muss das dann halt nachspielen. Also das sind so interaktive Sachen und erstmal hat man da eine Menge Spaß mit. Der hat auch Gesichtserkennung. Nico müsste das schon kennen. Sollen wir mal sehen, ob das funktioniert.
Okay, ist schon sehr süß. Also das heißt, mit dem kann man jetzt wirklich direkt anfangen. Bei dem, wie gesagt, da muss man erst so ein bisschen.
Naja, das ist halt Lego. Das heißt, da kommt ein Lego-Bausatz, ich glaube mit 700 paar zerquetschten Teilen und die Modelle, die muss man auch erstmal aufbauen. Bei dem Lego-Bausatz ist natürlich der Vorteil von Lego, kann die Form verändern. Ne? Der Cosmo ist ja so fertig. Bei Lego, die haben sich 5 auch sehr unterschiedliche Modelle einfallen lassen, die man mit denselben Bausteinen machen kann. Da ist unter anderem so eine sehr coole Gitarre dabei, also auch so Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt erwarten würde. Das Ding selber hat keine Soundausgabe. Auch Lego macht es so, dass die eigentliche Rechenkapazität Das ist die eigentliche.
Wen kontrolliert hier?
Ja, er sagt jetzt immer, was er machen will. Ich glaube, er will Finger schnappen gerade. Also so ein bisschen geht das auch in Richtung Tamagotchi. Ne?
Ja.
Also das heißt, man muss damit spielen, man sammelt Punkte, schaltet mehr Fähigkeiten frei. Ganz am Ende bin ich noch nicht. Ich bin gespannt und...
Er täuscht auch immer an, das haben wir gestern schon festgestellt.
Das macht er auch immer. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob am Ende noch sowas wie so eine elende Kunstwährung steht, die ich dann im Shop kaufen muss. Ne? So. Ich weiß nicht, wie heißt das, aber es gibt ja viele Spiele, die im Prinzip mit eigenen Währungen arbeiten und am Ende muss ich dann 50.000 Taler kaufen. Ich kann ihn ja mal zum Schlafen setzen, das ist ja auch ganz süß. Dann sagt die App quasi, ob der jetzt einschlafen soll, dann sage ich einschlafen und dann fängt er auch an, eine ganz niedliche Ich-ratze-ein-Animation zu machen.
Oh.
Sehr und dann schnarcht er auch noch.
Und wie lernt man damit wirklich? Also ist das sinnvoll? Also ich meine, dass es jetzt als Spielzeug cool ist, das
genau.
sieht man direkt.
Aber wir können ja vielleicht so mal hier bei dem Lego gucken.
Genau.
Ihr habt ja die Kamera auch oben.
Genau.
Ja, hier 1, 2, 3, 4, ganz toller Code. Und da sieht man halt eben für dieses Modell jetzt dieses Objektorientierte. Das heißt, ich habe hier lauter Programmierblöcke, die ich einfach per Drag and Drop halt verschieben kann und kann dann im Prinzip für jedes dieser 5 Lego-Modelle, die da geboten sind, verschiedene Aktionen ausfüllen. Das heißt, der Roboter hat eben zum Beispiel Bewegungen, dass ich sagen kann, er soll jetzt einmal oder zwei Schritte geradeaus gehen oder 8 halt feste Abläufe.
Ja.
Und er soll dann vielleicht noch ein bisschen mit dem Kopf wackeln. Und dann kann ich das halt irgendwie starten und dann ist halt, glaube ich, gerade nicht verbunden. Dieser hier ist mit Bluetooth verbunden.
Also wir werden jetzt noch mehr Störgeräusche. Also
ja, jetzt hört man uns gleich überhaupt nicht mehr hören wahrscheinlich.
Ja, solange die hier noch was machen, ist ja gut. Ah,
so, okay. Jetzt ist er halt verbunden. Ne? Jetzt sagt er hier Batterien schwach, aber das sollte trotzdem noch mal gehen. Und dann macht er im Prinzip das, was ich ihm gesagt habe. Auch der hat einiges an Sensorik, was er mitbringt. Also kann insofern auch ein bisschen auf seine Umgebung reagieren. Da ist ein Farbsensor auch drin. Er kann Farben erkennen. 3 Motoren, die gleichzeitig auch Sensoren sind. Also die werden teilweise dazu genutzt, um den Widerstand zu bestimmen. Bei der Gitarre zum Beispiel, wenn ich da die Töne verändern will, dann muss ich halt gegendrücken und auch das kann der Motor aufnehmen. Am Ende ist dann bei dieser projektorientierten Geschichte dann allerdings auch Schluss.
Jetzt
habe ich projektorientiert.
Jetzt hat er wirklich projektorientiert.
Wir hatten es vorhin schon. Da ist dann halt auch Schluss.
Genau, das wäre dann die nächste Frage. Wie schnell kommt man denn dann an die Grenze? Also jetzt vor allem, wenn man...
Sollen wir das schon mal ausmachen?
Ja.
Wenn man so...
Der ist aus.
Kinder hat... die ja doch relativ schnell sowas lernen und sich aneignen. Wie schnell kommen sie denn quasi an die Grenzen von so einem Ding und wollen dann...
Boah, ich glaube, da hast du einen ganz schön langen Weg, den du hinter dir lassen musst, um da wirklich an die Grenzen zu kommen. Ne? Wobei auch die nicht unüberwindbar sind. Beim Cosmo ist es so, da gibt es wirklich ein API für Entwickler. Ne? Also die laden Leute wirklich auch ein, mit diesem Ding halt andere Sachen zu machen. Insofern ist es da ziemlich einfach auch.
Ja.
Also wenn man jetzt, ist natürlich dann ein Schritt irgendwie von ein bisschen Rumgeschiebe hin zu selber programmieren. Beim Lego ist es nicht ganz so einfach, aber da sitzt tatsächlich gerade jemand bei uns, der sich damit beschäftigt halt auch. Wir hatten zu dem Vorgängersystem, zu dem Vidu, was Lego mehr so im Schul- und Universitätsbereich eigentlich platziert hatte, einen Artikel im Heft und das sind nahe Verwandte sozusagen und dem ist es jetzt auch gelungen, diesen hier halt zu knacken, die Bluetooth-Geschichte. Das heißt, auch da kann man, wenn man es dann drauf anlegt, mit dem Raspi dann dran gehen und kommt dann auch wirklich an Sensorwerte ran und hat das Ding dann auch voll im Griff. Da sind wir sehr gespannt, was man dann damit machen kann.
Genau, aber das ist ja wirklich, dass man da sich wirklich eine Weile mit beschäftigen kann.
Ja, also gerade wenn man jetzt dann wirklich in die Schnittstellen halt reingeht, dann ist da natürlich kein Ende in Sicht, weil dann ist es ja beliebig komplex.
Wo liegen da die Kosten? Ich meine, werden ja schon überlegen, das klingt ja ganz spannend, aber es ist ja jetzt teilweise doch ein bisschen...
Ja, man kann sich nicht entscheiden, welchen. Der Lego, der liegt bei 150 Euro, was für so ein Lego-Set aber dann am Ende gar nicht mal so viel ist, wenn man sich überlegt, was dann doch alles noch drinsteckt. Eben halt auch an Technik und eben diese 5 Bausätze, die im Prinzip da damit gleich verpackt werden, das finde ich eigentlich schon einen ganz fairen Preis. Der Cosmo soll in Deutschland 230 Euro kosten. Das ist natürlich schon eine Ansage. Ja. Ne? Aber der ist natürlich erstmal auch für Kinder, also die haben den sofort ins Herz geschlossen.
Ja,
den muss man nur irgendwo hinstellen, der klappert zweimal mit den Augen und selbst...
Ich habe ihn ins Herz geschlossen und ich kenne ihn seit 5 Minuten.
Ja. Und alle,
Wenn er dich dann erstmal erkennt, ist alles vorbei.
Verstehst? Und er hat noch nicht nach meinem Finger geschnappt.
Wer Wally gesehen hat, dem werden die Geräusche auch bekannt vorkommen. Anki selber, der Hersteller, sagt dazu, dass da auch Leute von Pixar mit involviert waren oder dass es so angelehnt ist oder Assoziationen wecken sollen. Ich würde fast meinen, das sind fast 1:1 die Sounds, die der Wally macht. Ja. Und meine Kinder haben auch gleich gesagt, das ist Wally, obwohl die den Film vor Urzeiten mal irgendwie gesehen haben. Also das funktioniert schon sehr gut. Ja.
Gut angelehnt.
Ja. Und die Software dazu, die gibt es dann dazu oder muss man die noch extra kaufen?
Im Prinzip nein, die kriegst du dazu. Das ist so, sowohl bei Lego Boost als auch beim Cosmo von Anki sind das halt Apps, die kosten dann auch erstmal nichts. Wie gesagt, beim Cosmo bin ich noch nicht so ganz durch. Die App selber arbeitet halt mit so Kunstwährungen. Zum einen, dass man erstmal Levels freischalten muss. Das ist bei Lego auch gemacht. Das ist erstmal für das Lernen der Kinder sehr sinnvoll auch, weil sie nicht sofort vor dem großen Ding stehen. Ah, okay. Das heißt, man bringt dem Roboter erstmal bei, dass er gerade auslaufen kann. Man lernt also wirklich durch dieses Freischalten levelmäßig Schritt für Schritt wirklich die Modelle auch kennen und was man damit machen kann. Ansonsten bestünde tatsächlich die Gefahr, dass das einfach zu viel am Anfang ist. Bei dem Cosmo gibt es allerdings auch noch sogenannte Sparks, also bestimmte Währungen, die man sammeln kann, damit er Aktionen ausführt und also dass er eine Pyramide baut oder irgendwelche lustigen Sachen macht. Und da weiß ich nicht, ob die sich am Ende dann zurückhalten können oder ob es dann im Shop nicht doch nochmal eine Tüte
Sparks zu kaufen
gibt. Das fände ich schade, aber soweit bin ich tatsächlich damit noch nicht.
Und wie ist das sonst so von der Entwicklung dazu, von den Software, wird das geupdatet und so? Also bei Lego wahrscheinlich. Also Lego muss man sich ja immer keine...
Also wenn ich sie jetzt hier beide so sehe, würde ich mir eher bei Lego Sorgen machen oder Gedanken machen. Ist jetzt aber auch nicht besorgt, weil es ist alles auf sehr hohem Niveau. Also auch die Lego-Geschichte, das ist schon toll. Die haben auch für die App mit einem Spieleentwickler zusammengearbeitet aus Dänemark. Also das haben die noch nicht mal selber gemacht. Und das merkt man den Sachen auch an. Also das ist auch die Lego-Geschichte ist sehr charmant, gerade auch auf App-Seite. Ist alles nett gemacht, macht Spaß. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die da monstermäßig mit Funktionsupdates noch nachlegen weil ich vermute, dass das ist so platziert jetzt, das wird jetzt so verkauft und wird aber, glaube ich, auch so die nächsten 2-3 Jahre da Bestand haben und für viel Spaß sorgen in manchem Kinderzimmer. Bei Anki kann ich es mir noch eher vorstellen, die haben ja auch Anki Overdrive, das ist so eine Rennbahn, ne, die
daher kannte ich den Namen,
woher man die eigentlich kennt. Das sind so Rennautos, die halt aber ohne ein Schienensystem auskommen, sondern einfach nur optisch halt über so eine Strecke gejagt werden, auch mit einer irrwitzigen Geschwindigkeit. Und die waren immer sehr viel dabei, auch mit Software-Updates die Funktionalität dieser Fahrzeuge zu erhöhen. Also da kann ich mir eher vorstellen, dass die auch den Cosmo immer noch ein bisschen weiter pushen werden. Und natürlich von vornherein so angelegt, halt eben mit offener Umgebung für Programmierer. Die wollen das halt auch. Ne? Das ist was Lego offensichtlich nicht gemacht hat. Die sind da einfach ein bisschen konservativer unterwegs und...
Ja, vor allem, also ich stelle mir gerade vor, wenn man zu Hause jetzt schon so eine Riesenkiste voller Legosteine hat, dann ist man ja erst mal eine Weile beschäftigt, die dann mit Motoren zu
verbinden. Das ist auch eine ganz clevere Sache. Im Prinzip sind zwei Modelle noch zusätzlich dabei, wo einfach eine Art Grundmodell gebaut ist. Also ein Fahrzeug, ein vierrädriges Fahrzeug, was man auch lenken kann und so eine Art Watschelgänger, also so eine Gehmimik, wo man dann beliebige Bausätze drauf aufbauen kann. Also man kann das Set natürlich auch dazu nehmen, um andere Bausätze in Bewegung zu bringen. So ist es halt auch gedacht. Das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, so ein bisschen, dass es dann eben, dass dieser offene Teil mit dem Lego dann alles machen zu können, was man möchte, das ist halt nicht da. Es ist schon immer halt projektbezogen und man ist dann irgendwann halt auch am Ende mit dem. Okay. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau.
Ja, eben. Also ich möchte trotzdem gerne mal wieder im Kinderzimmer sitzen und mit Lego spielen. Ich muss mal gucken, wo es Lego gibt. Cool. Sehr gut. Habt ihr das jetzt aus? Gibt es jetzt keine Störgeräusche mehr?
Ich kann das sagen. Dieser hier hat überhaupt keinen Modem.
Genau, weil dann können wir nämlich zum nächsten Thema gehen. Aber ich kann
ganz ausmachen. Geht ihr mal zum nächsten Thema.
Genau. Und zwar, Dorothee, du hast dich mit, oder du hast verantwortet den Zweititel. Das ist zu den Wahlen, die neuen Methoden der Wahlforscher, Demoskopie zwischen Big Data und Kaffeesatz, aber auch wie die Parteien selbst IT benutzen. Ja. Also wir hatten ja gestern oder jetzt dann vorgestern, wenn der Uplink rauskommt, nun die Geschichte, dass das bei den Landeswahlleitern noch so ein bisschen rückständig ist vielleicht. Deswegen haben wir das Thema ja jetzt auch hier reingenommen, das Thema aus dem Heft. Genau, und ihr habt mehrere Artikel dazu gemacht, einfach wie wird das hier so genutzt? Wie wird das genutzt? Also vor allem die Parteien, die machen schon mehr, als man denkt damit. Also die laufen hier auch mit Apps rum und gucken, bei wem sie Werbung machen können.
Also Es war wohl so, dass die Erfolge von dem Wahlkampf von Barack Obama 2013 großes Interesse weckten, auch bei deutschen Parteien. Und SPD und Grüne haben wohl auch schon vor 4 Jahren mit diesen Dingen experimentiert. Jetzt ist im Augenblick die CDU ganz vorne mit dabei mit Connect 17. Das ist deren Plattform. Das heißt also, man kann sich als ehrenamtlicher Wahlkämpfer melden, bekommt dann eine App für sein Smartphone und läuft dann von Tür zu Tür. Und über diese Apps werden zum Beispiel dann so die Reaktionen der Leute zurückgemeldet. Ja, das geht aufgrund des deutschen Datenschutzes nicht auf Personen bezogen, dass man also sagt, Herr Müller in dem und dem Haus da,
Tür
Ecke, lange Straße, hat so und so reagiert. Aber das wird zu so gewissen Geopunkten zusammengefasst, sodass man eben über bestimmte Wohngebiete schon eine Aussage treffen kann und sagen kann, ja, also da eher SPD-freundliche Klientel oder so.
Genau, und das können Sie jetzt, also wir kennen das ja alle, wenn man auch nach den Wahlen so die Wahlkarten anguckt, man weiß immer so, wo ist besonders FDP besonders stark und wo eher SPD und Linke. Und aber dass Sie das jetzt wirklich so genau quasi die Parteien selbst sammeln und die Daten, auch wenn das jetzt nicht ganz persongenau ist, aber die werden Sie ja behalten. Also natürlich, die haben Sie jetzt.
Genau, nach es wären der Wahl, also so, das haben wir ja da auch ein bisschen abgebildet, so richtig so Wahlatlanten gepflegt von allen Parteien, auch von Dienstleistern, die die aggregierte Daten anbieten. Und es kommen natürlich auch noch aus anderen Quellen Daten dazu. Es gibt auch, klar, was du sagst, die amtlichen Statistiken, die eben im Nachhinein sagen, so und so ist hier in diesem kleinen Gebiet gewählt worden. Weitere Daten, die man eben so kennt über Personen, Interessen, Mitgliedschaften, was weiß ich. Also wo immer man eben gesagt hat, ich stimme der Nutzung meiner Daten zu, greift ja auch der Datenschutz nicht mehr. Ja, da kommt dann schon einiges zusammen, ist klar.
Genau. Und das benutzen Sie dann eben auch nicht nur für, also für diese Apps, mit denen Sie rumlaufen, sondern das ist ja gerade so ein Thema, ich glaube, das war gestern oder vorgestern offengelegt, dass halt, also in den USA wieder, da wo alles immer schon 10 Jahre weiter ist, diese ganz genaue Facebook-Werbung. Also wo ganz man wirklich sagt, also in den USA gab es ja so ein Beispiel, man sucht sich irgendwie Frauen zwischen 40 und 50 aus Kentucky, die Motorrad fahren. Das sind dann 1300 und man kann denen Werbung anzeigen, dass ihnen jemand das Motorrad wegnehmen will oder keine Ahnung. Und aber hier geht das ja so ähnlich. Also es ist nicht ganz so genau, aber Parteien machen das auch. Das ist schon auch schwer zu kontrollieren.
Oder? Das sind diese sogenannten Dark Posts, also das klingt jetzt ganz schlimm. Facebook selber spricht von unveröffentlichten Posts. Das heißt also, die werden eben nicht standardmäßig an jeden geschickt, sondern da kann derjenige, der die versenden möchte, halt vorher sagen, das ist meine Zielgruppe, diese Leute will ich erreichen. Mhm. Ja, und das findet statt. Ja, man kann dann, wenn man in der Zielgruppe ist und sowas bekommt, schon anklicken, warum bekomme ich diesen Post und kann das dann nachsehen. Da steht dann eben, das hast du jetzt geschickt bekommen, weil du hast da und da geliked und du bist in der Zielgruppe Alter, weiß ich nicht, 25 bis 34 oder so, ne? Aber ja, das findet auch in Deutschland statt.
Genau, und vor allem kann man es ja, also wenn man es selbst sieht, kann man das nachgucken, aber wir können jetzt nicht sehen, was, Neuwählern mit 18 Jahren angezeigt wird.
Also die Grünen haben gesagt, sie machen es auch, sie wollen es offenlegen. Ja, sie wollen eben sagen, das ist das, was wir an Tierschützer schicken, das ist das, was wir an Erstwähler schicken. Aber natürlich, das muss man nicht offenlegen und dann sieht das auch nicht jeder. Ja.
So. Genau, das war der Teil quasi vor der Wahl.
Das wären dann quasi individuelle Wahlversprechen sozusagen.
Ja, genau. Und die halt dann noch schwer, also es ist halt später auch schwer zu sagen, ihr habt das doch versprochen im Wahlkampf. Also man kennt, also ich meine, man sagt das sowieso so oft und das wird nicht gehalten, aber wenn man jetzt nur selbst diese Werbung gesehen
wenn
hat.
Wenn du aber selber Werbetreibender bist, dann machst du doch auch normalerweise, hast du auch kein Interesse an, dass Facebook sagt, du, was weiß ich, du machst meinetwegen Yogakurse und dann sagst du, ich möchte aber das hier, oder meinetwegen so vegane Sachen und dann möchtest du nicht, dass das vegane Lebensmittel und möchtest du auch nicht, dass das jedem angeboten wird, der sich da gar nicht für interessiert. Also dementsprechend, so rum kann man es ja auch mal sehen.
Ich glaube, man muss es sich auch nicht so vorstellen, dass die Partei dann dem einen Wähler verspricht, kostenlose Yogakurse für alle und dem nächsten Wähler verspricht,
sie irgendwie...
genau. Für alle Kurse. Sondern dass einfach ein und dasselbe, was im Parteiprogramm drinnen steht, so oder anders verkauft wird. Genau. Also das typische Beispiel ist immer so, sagen wir mal USA, eine Partei, die also die Waffengesetze nicht gelockert haben möchte, die schickt dann also an den Familienvater, der in einer bürgerlichen Gegend wohnt, ein Foto von Vater und Sohn vor der Jagdhütte am Lagerfeuer und da steht dann eben irgendwie freie Bürger in einem freien Land. Ja. Auch morgen wollen wir noch im Jagdsport die Natur genießen. Und der alleinerziehenden Mutter im sozialen Brennpunkt schickt sie dann ein Foto von Mutter und Kind auf dem Sofa im ärmlichen Wohnzimmer und hinter dem Fenster macht sich ein Einbrecher zu schaffen. Ja? Und da steht dann eben, nutzen Sie Waffen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, keine Verschärfung der Waffengesetze. So, ja.
Also im Großen und Ganzen gab es das ja auch schon. Ne? Also ich kann mich dunkel noch an mein Politikstudium erinnern. Ich glaube, da hieß das Milieuforschung oder so und wurde einfach aber in größerem Rahmen halt gemacht, ne? Nach Stadtbezirken oder so.
Es war halt ein bisschen anders zu kontrollieren, weil wenn es in der Stadt hängt, dann sehen Leute das und jetzt ist es schwerer.
Und, auf Mikroebene. Mit Big Data hast du ganz andere Möglichkeiten, alles Mögliche zusammen zu ziehen an Informationen und das noch viel genauer zu kanalisieren. Und mit Facebook ist eben einfach ein perfekter Kanal. Da muss dann auch jemand, der was verschicken will, gar nicht mehr selber seine Algorithmen programmieren oder seine Daten groß steuern. Da kann er einfach sagen, das ist die Zielgruppe, die ich erreichen will und Facebook macht den Rest. Ne?
Jetzt können die Zuschauer das hier quasi live mitkriegen, weil ich habe gestern tatsächlich gesehen und habe mir das auch vorgenommen, dass ich heute vielleicht noch drüber schreibe, dass ProPublica ist so eine amerikanische Journalistenorganisation, die wollen das untersuchen und zwar mit einem Plugin für einen Browser, wo Leute sollen sich so ein Plugin installieren und der wertet dann die Werbung aus, anonym, weil das Versprechen und dann, dass man halt so insgesamt ein Bild bekommt, was gibt es für Dark Posts. Und sie wollen das wohl für den, also auch für den deutschen Wahlkampf noch machen. Das ist jetzt quasi live. Der Uplink wird am Freitag aufgezeichnet. Vielleicht ist die Meldung bis morgen da. Wenn nicht, dann war es keine Geschichte. Schauen wir mal. Genau, weil das wäre eine Sache, die ich dazu auch gelesen habe, weil es eben früher hat man halt, also es gab ja so richtige Regularien, was im Fernsehen gezeigt und man sieht es halt und dann wird am nächsten Tag drüber diskutiert, über die Werbung. Aber über so einen Facebook-Post diskutieren die wenigsten. Vielleicht. Oder zumindest untereinander, also nicht ganz diskutieren.
Genau,
weil
innerhalb einer Zielgruppe,
Genau, das war der eine Aspekt.
Das war der eine Aspekt. Da müssen wir nochmal gerade, bevor du weiterblätterst, sagen, Social Bots ist ja auch ein Riesenthema, was jetzt sozusagen die Beeinflussung der Wähler, ne, die Meinungsbildung im Vorfeld einer Wahl betrifft. Da hat meine Kollegin, die Andrea Trinkwalder, ein Interview geführt, auch mit Professor Simon Hegelich von der TU München. Der untersucht mit seinem Team eben speziell auch so diese Social-Bots-Geschichten. Ergebnis da ist, ja, das findet statt, das gibt es auch in Deutschland. Also sie haben gefunden, 10% der Tweets mit Hashtag Merkel sind offenbar von Bots.
Okay. Ja,
weil die eben einfach sehr, sehr gleichförmig sind, weil da einfach so die Struktur darauf hindeutet. Andererseits wird auch gesagt, das Ganze ist in Deutschland noch nicht so ein Thema wie jetzt in den USA, weil noch gar nicht so viele Bürger jetzt Twitter nutzen. Twitter ist hier also insbesondere Journalisten, Politiker, die das eben nutzen. Ja. Die Gefahr ist da auch weniger, dass also Leute irgendwie von einem Social Bot in einem Fort immer will diese Partei so gesendet kriegen, sondern die Gefahr ist eher, dass da Trends gefaked werden. Ja, dass man also den Eindruck hat, oh, guck mal, da sind aber viele Tweets zu diesem Thema, das ist offenbar ein Trend, das beschäftigt die Leute und unter Umständen beschäftigt es nur die Social Bots. Und das kann man sich dann so weiter vorstellen, ich meine, es ist ja bei dem Kanzlerduell kritisiert worden, dass so furchtbar viel Zeit auf das Thema Flüchtlinge verwendet wurde, obwohl ja tatsächlich Frau Merkel und Herr Schulz gar nicht so furchtbar unterschiedliche Meinungen in diesem Bereich haben. Wenn jetzt vielleicht das gar nicht mehr so das Hauptthema ist, sondern man eher, also die Bürger eher diskutieren über Bildung, über soziale Gerechtigkeit, über neue Mobilitätskonzepte, dann könnte durch diese Social Bots der falsche Eindruck entstehen, Flüchtlinge ist das Hauptthema, dann wählen die Journalisten, die dieses Kanzlerduell vorbereiten und durchführen, das falsche Thema und das kann dann einer Partei nutzen, die eine deutlich andere Position zu den Flüchtlingen hat, ja? Wo dann die Zuschauer eben denken, guck mal, ist doch alles eine Soße, Merkel, Schulz macht gar keinen Unterschied, ich wähle jetzt die Partei X.
Weil, und das ist ein so wichtiges Thema, weil sie haben darüber eine halbe Stunde diskutiert und alle möglichen.
Und das ist eher die Gefahr der Social Bots, dass eben Trends gesetzt werden, die so gar nicht da sind in der Bevölkerung. Oder einfach so eine Verunsicherung entsteht dadurch.
Genau. Das ist das Spannende, weil also das Thema war ja auch schon vor einer Weile, also wir haben es ja auch auf Heise Online immer mitgekriegt, dass es halt nicht unbedingt die Gefahr oder wie auch immer das Risiko, das Offensichtliche ist, sondern dass man erstmal mitkriegen muss, was, weil alles so komplex und kompliziert ist. Und genauso komplex und kompliziert sind die Meinungsumfragen.
Ist so, ja.
Genau, das ist sehr spannend. Das ist der zweite Artikel und im Prinzip auch so ein bisschen die Auswertung dann der dritte Artikel auch noch. Da ist halt die Frage, also im Großen und Ganzen sind die Umfragen ja schon sehr genau. Also selbst die großen gescheiterten Umfragen oder wie die letztes Jahr mit Brexit und Trump waren ja so, dass das alles im Bereich der Ungenauigkeit lag. Also es war die Umfragen waren ja knapp. Und da ist jetzt hier auch nochmal schön ausgeführt, wie das funktioniert. Also da wird richtig immer noch, werden Leute angerufen und gefragt, jetzt mehr mit Internet.
Ja, genau. Also wir haben uns zum einen die Ergebnisse angeguckt von den klassischen Umfragen, die überwiegend über Telefonbefragungen laufen immer noch, ja. Und hatten eben auch so anfangs erstmal so ein bisschen die Idee, ja, vielleicht klappen diese Methoden gar nicht mehr, vielleicht ist die Zeit vorbei, solcher Umfragen. Siehe US-Wahl und Brexit, und das ist genau wie du sagst, die waren beide so nah an 50-50, diese Entscheidung, dass da einfach diese Methoden nicht immer richtig liegen können. Okay. Ja. Ansonsten, das hat der Kollege Peter Schüler sehr genau ausgerechnet, wie jetzt in den vergangenen Bundestagswahlen die tatsächlichen Ergebnisse von den Prognosen unmittelbar vor der Wahl abgewichen sind. Und das war in den allermeisten Fällen doch sehr dicht dran.
Ja. Ja.
Diese Umfragen, ja, kennt ja vielleicht jeder, diese typische Sonntagsfrage. Man, irgendwann wird man angerufen und man hört so Callcenter-Geräusche im Hintergrund und es geht dann darum, wie haben Sie vor zu wählen und so. Ja? Und das sind tatsächlich die Daten, die da als Rohdaten bei den Meinungsforschern vorliegen. Wir haben dann aber festgestellt, dass dann doch noch eine ganze Menge mit diesen Daten passiert.
Genau, das war das
Spannende. Es gibt also so ein Zitat von der Frau Nölle Neumann aus den 70er Jahren schon, wo sie gesagt hat, zwischen den Rohdaten und dem, was wir hinterher rausgeben als Prognose, liegen mit unter 10-11%. Weil die eben alles Mögliche einrechnen an Langzeittrends, an politischen Stimmungen, die sie so wahrnehmen, an
Psychologie, das ist halt Leute haben das Gefühl, sie können eine Partei nicht sagen, dass sie wählen, aber wählen sie, das war bei der, ich glaube, hier sieht man das direkt schön in den Grafiken, bei der AfD und der Linkspartei ist so, dass weniger Leute sagen, sie wählen sie, als sie dann tatsächlich wählen, weil so ein Stigma oder so da dran.
Genau, also einer von fünf potenziellen AfD-Wählern bekennt sich dazu nicht, ist so die Erfahrung der Umfragen. Andererseits ist witzigerweise bei den Grünen eine überhöhte Bekennungsbereitschaft.
Ja. Genau, dass die Leute sagen, wir wählen Grün, weil das so ein richtiges Gefühl
ist. Genau.
Ja.
Und,
das wissen die noch nicht.
Dann die AfD wählen,
das haben wir gerne.
Alles das erforschen halt die Meinungsforscher auch. Jedes Institut hat da so ein bisschen seine Hausrezepte, wie die Rohdaten aufbereitet werden. Und im Grunde muss man sagen, mit allem, was so über Statistik und mögliche Irrtümer bekannt ist, das ist schon verdammt präzise.
Ja.
Ja, und nach wie vor ist es das. Jetzt kommt nur eben das Problem da rein, dass diese Umfragemethoden auf Dauer nicht mehr funktionieren werden. Ne? Weil schon alleine Festnetz, sehr viele Jüngere haben eben kein Festnetz mehr. Ja, und dann gibt es so die Möglichkeit, man kann einfach Mobilnummern auswürfeln, egal ob die vergeben wurden oder nicht, ja, und die dann einfach anrufen. Im schlimmsten Fall erreichst du niemand und im besten Fall schon. Bloß ist das trotzdem problematisch. Du kannst nämlich so eine Festnetznummer ja nicht irgendeinem Wohnort zuordnen.
In eine Mobilnummer, genau, das war das.
In eine Mobilnummer,
richtig, genau, das war das.
Ja. Und du kannst auch auf die Art und Weise dann irgendwie dieselbe Person zweimal erreichen, einmal mobil und einmal auf dem Festnetz. Und Das macht die Sache nur bedingt besser, wenn man jetzt sagt, wir nehmen ausgewürfelte Mobilnummern dazu.
Und deswegen gibt es auch welche, wie ich glaube, am bekanntesten ist YouGov, die das vor allem über Internet machen.
Genau, das ist jetzt die Alternative, das ist jetzt sozusagen der neue Weg. Da hat man lange Zeit gesagt, also erstmal andersrum der Fehler, bis vor kurzem, aber da hat man ja die Älteren nicht, weil die ja alle nicht online sind. Das ändert sich aber sehr stark jetzt. Da gibt es ja auch immer die regelmäßigen Untersuchungen, wer alles online ist und so. Und dann hat man auch gesagt, ja komm, das ist ja auch ungenau, das ist alles so anonym und da können die Leute ja klicken, was sie wollen und so. Und deshalb wird das jetzt eben sehr viel systematischer aufgebaut. Es gibt sogenannte Panels, da kann man sich dann registrieren mit seinen soziodemografischen Daten und dann kommen die Leute eben gezielt auf dich zu, wenn es eine Umfrage gibt, wo sie eben noch einen jüngeren, in einem Ballungsraum lebenden Menschen mit, weiß ich nicht, folgenden Eigenschaften brauchen, dann wird man halt angeschrieben und gebeten, teilzunehmen an einer speziellen Umfrage. Ja. Das hat dann auch eine Menge Vorteile, weil am Telefon erreichst du auch nicht immer jeden. Gerade tagsüber sind die Leute gar nicht zu Hause. Und hier erreichst du die Leute zuverlässig und der so Angeschriebene kann sich dann jeweils einzeln entscheiden, will ich da mitmachen oder will ich nicht.
Und die Menge ist viel größer. Also ganz das genau, sind nicht ganz nur genau, ein paar, also bei repräsentativ, richtig. Bei Telefon sind es Tausende oder etwa 2000.
Genau,
hier sind es ja 10, Hunderttausende. Klar, die sie in den Datenbanken haben.
Dadurch, dass das so nach und nach jetzt aufgebaut worden ist und da jetzt so, ja, weiß ich nicht, also fünfstellig locker mögliche zu befragende Bürger da sind, erreichen die also recht gut dann auch so repräsentative Stichproben für einzelne Fragen. Ja.
Genau, und das können wir dann natürlich in zwei Wochen überprüfen.
So ist es, ja.
Da können wir dann wirklich genau sehen, wie nah sie jetzt wieder dran waren und auch diesen, also da ist ja hier auch der schöne Vergleich, der irgendwie seit der letzten Bundestagswahl, glaube ich, sogar so weit zurückgeht oder fast 3 Jahre, ist nicht ganz. Da können wir das angucken. Und ansonsten, wir machen das hier auch gleich. Ich habe das da schon vorbereitet, aber erstmal mal noch das eine Thema, dass wir noch ein Gewinnspiel haben. Wir probieren nämlich dann auch mal, wie genau die Uplink-Zuschauer sind, habe ich mir so überlegt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist nicht ganz so ausgefuchst wie hier, aber schauen wir mal. Genau, aber erstmal, wir zum Gewinnspiel kommen, weil sonst sind die anderen alle schon am Tippen und dann weg, reden wir über Revolution.
Die Revolution.
Von der Wahl zur Revolution. So hast du es überschrieben. Normalerweise bei diesen technischen Themen bist du auch immer ein bisschen zurückhaltend, außer bei 3D warst du ganz sicher. Ich nehme dir das direkt weg, das Thema. Und zwar hast du im Heft, Nico, über HDR geredet. HDR kommt jetzt ins Fernsehen.
Also muss es halt vielleicht einmal erklären, dass HDR ist ja diese Geschichte, dass ich sage, ich habe einen erhöhten Kontrastumfang. Also alles, was wir jetzt sehen, auch wenn wir den neuesten super tollen Fernseher uns gekauft haben, bis hin halt Full HD, jetzt 4K, war das normale Fernsehprogramm, das wir sehen, ist halt beruht auf Standards, die sind gesetzt worden zu Röhrenzeiten. Also das heißt, es ist alles eigentlich nicht mehr, passt nicht mehr so richtig. Die Farben, heute können die Fernseher wesentlich mehr Farben darstellen. Sie können halt einfach wirklich ein viel kontrastreicheres Bild liefern. Viel tieferes Schwarz, die OLEDs, sehr hell können sie sein, die LCD-Fernseher. Und um das ein bisschen abzufangen, wird sich die Industrie halt was einfallen lassen.
Ja.
Wir haben das schon seit einiger Zeit bei diesen Ultra-HD Blu-rays, also bei diesen 4K-Discs und bei Video-Streaming gibt es das auch. Und das Fernsehen hängt so ein bisschen dahinter her. Da ist zwar 4K eingeführt worden, aber wir haben jetzt bislang wenig Angebote.
Ja, eben. Also
es ist jetzt Sky, die das da vor allen Dingen in Deutschland treiben und dann gibt es halt ein paar Demosender und dann gibt es hier und da mal wieder Angebote, aber der Grund dafür ist auch, dass man gesagt hat, man macht so eine mehrstufige Einführung. 4K ist eben halt dieses eine, aber die meisten Leute sitzen halt vor ihrem Fernseher, haben da irgendwie ihre, was weiß ich, 42 Zoll Kiste oder was weiß ich, vielleicht 55 jetzt inzwischen. Ja. Aber mit dem Sichtabstand, den wir heutzutage haben, gewöhnlich im Wohnzimmer, ist es wahnsinnig schwer, da einen Unterschied zu sehen zwischen Full HD und 4K. Und der Witz ist halt, dass du mit den Farben und den Kontrasten eigentlich ganz häufig wesentlich stärkeren Unterschied siehst als mit dieser Auflösung. Also deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Ultra-HD Blu-rays auf dem Markt normalerweise mit einem Spielfilm, der nicht HDR hat und bessere Farben hat. Also weil es einfach so ist, dass auch die Filmstudios gemerkt haben, naja, so richtig allein die Auflösung macht es nicht. Und meistens sind die Filme nicht mal in 4K gedreht unbedingt.
Ja. Also das ist die krasseste Änderung, die man erreichen kann. Also 4K ist nicht unbedingt so krass, vor allem in so einem kleinen Zimmer wie
genau, der genau. Kontrast. Du kannst aber definitiv, du siehst das recht gut. Also wenn das ein gut aufbereiteter Film ist beispielsweise, siehst du das recht gut, dass es da einen viel stärkeren Kontrast gibt, dass es da viel knalligere Farben gibt. Und Sky zum Beispiel sagt, wir möchten das vor allen Dingen für live haben, also für Live-Übertragung und zwar diese typische Geschichte, die immer haben im Sommer, schön Fußball, Bundesliga, Stadion und diese Stadien sind alle so gebaut, sind so gebaut, du hast eine Hälfte, die ist, wenn die Sonne ist, extrem hell und da klippt alles, also das Bild ist irgendwie völlig Banane sozusagen und dann hast du auf der anderen Seite ein total dunkles Feld. Und da siehst du einfach nichts mehr. Nur wenn du da im Fernsehen guckst und da, der Ball fliegt drüber, dann hast du wirklich so, dass du siehst richtig, wie die da am Hinterherschrauben sind, dass du überhaupt noch was erkennst. Und da sagt Sky, also wenn wir da die Kameras dafür haben wir und wenn wir da jetzt die Fernseher dazu kriegen, praktisch diese ganze Bandbreite zu haben, dann haben wir nicht mehr dieses Problem. Dann siehst du halt auf der einen Seite ein schönes, helles Bild, aber auf der anderen Seite noch genügend Details, ohne dass das irgendwie, dass da irgendwas verloren geht.
Und an welchem Punkt sind wir denn da jetzt gerade? Also die Kameras haben sie schon, die Fernseher können es auch, hast du? Also die 4K-Fernseher?
Genau, also was wir hatten, oder das Hauptproblem, was die hatten, ist vor allen Dingen, wie kriege ich das halt aus dem Stadion hin zum Fernsehzuschauer. Und es gibt halt verschiedene Systeme. Es gibt ja leider Gottes seit der IFA, das wissen wir jetzt, gibt es noch ein Format mehr, HDR 10+.
Stimmt, das steht noch gar nicht drin.
Da konnte noch gar nicht drin. Doch, da steht. Das ist einmal kurz schon erwähnt. Ja. Was auf der IFA neu ist, dass nach Samsung, die haben das ja entwickelt, sich dann noch Panasonic eingeschlossen hat, jetzt Philips dazukommen will und 20th Century Fox als Filmstudio. Und also das heißt, wir haben eigentlich 4 Formate, was ein bisschen Overkill ist natürlich. Aber
Formatkrieg,
wirklich ein Formatkrieg. Aber was halt ganz schön ist, und das ist deswegen beim Fernsehen wirklich ganz positiv, ist es nicht so. Da ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, also es gibt diese einen Formate, die haben halt Metadaten, also es ist praktisch, zu dem Bild wird praktisch so eine Schicht geliefert, wo drin gesagt wird, okay, also das ist der besonders hell an der Stelle oder dieses Bild ist da, das ist die dunkelste Stelle. Und die BBC und das japanische Fernsehen, NHK, haben sich halt gesagt, wir haben Probleme mit diesen Metadaten. Weil wenn da irgendwie was bei dem Transport, wir kennen das ja, man gibt mal eine Bildstörung oder so, wenn diese Metadaten unterwegs verloren gehen, wenn da irgendwas korrumpiert wird, dann wissen wir nachher nicht, wie es aussieht. Also dann wird vielleicht das Bild zu dunkel oder zu hell oder was auch immer. Und die haben sich deswegen ein anderes Format überlegt. Das ist eben dieses vierte Format. Das ist dieses Hybrid Log Gamma, HLG. Und das Schöne ist, das kann man vielleicht sagen, das ist wirklich positiv mal, dass wirklich da alle mitmachen. Also während das bei Ultra HD Blu-ray und bei diesen ganzen Videodiensten eine Riesenschlägerei da sozusagen gibt langsam und diese ganzen Verfahren miteinander sich da irgendwie haben, ist es so, dass man hier durch die Bank weg sagen kann, selbst wenn man jetzt einen älteren Fernseher hat, die meisten kriegen ein Firmware-Update und es ist völlig egal, ob ich jetzt einen LG, einen Panasonic, Sony, was weiß ich was habe, die kriegen alle dieses Update.
Und das heißt dynamisch, dass quasi durchgehend immer gesagt wird. Also nicht einmal am Anfang des Films wird gesagt, das ist jetzt für den Film weit die Einstellung, sondern jede Sekunde oder so ist quasi für dieses Bild die
Einstellung. Genau, also das ist bei den dynamischen Formaten ist es so, dass halt gesagt werden kann für jedes einzelne Bild sogar.
Genau, und das heißt also, wenn es verloren geht, hat das nächste Bild ja wieder seine Informationen.
Ja, das wollen sie halt nicht machen. Also diese dynamischen Sachen werden wegen der Metadaten, wenn sie nicht machen. Dieses HLG ist nicht dynamisch, aber dafür halt stabil sozusagen.
Ah, okay, gut, jetzt bin ich auch durcheinander,
Kein Problem. Und der große Vorteil...
Dafür
ist der Artikel da, tatsächlich, ja. Der Vorteil bei diesem HLG, das muss man sich vorstellen, das ist, als wenn du das alte Format nimmst, diese Gamma-Kurve vom SDR, also Standard-Dynamik und die HDR und hast die zusammengeschmissen sozusagen, so zusammengeklebt. Und das ist dann so, dass die untere Kurve, diese Gamma-Kurve, wird tatsächlich von den alten Fernsehern ausgewertet und die obere nur von den neuen Fernsehern. Und das heißt, die müssen auch nur ein einziges Signal senden. Also die haben jetzt nicht einen Kanal HDR und einen Kanal mit normalem Standarddynamik, sondern eins. Das ist natürlich für die Sender auch wesentlich angenehmer dann. Ne?
Und was, also so habe ich zumindest den Artikel verstanden, also selbst wenn jetzt mehrere Formate quasi gerade ein Krieg oder was weiß ich, sich gegeneinander irgendwie versuchen durchzusetzen, theoretisch können die Fernseher alles per Firmware-Update, weil das...
Ja, also die...
Also zumindest, wenn sie die größere Farbkurve...
Ich brech's mal runter. HLG können sie in der Regel alle nach einem Firmware-Update, was auch praktisch alle jetzt bekommen, die in den letzten, sage ich mal, 2 Jahren oder so rausgekommen sind. HDR, das ist dieses Grundformat, PQ, das können auch alle. Das sind diese beiden Formate, die für Fernsehen festgelegt sind.
Okay.
Dolby Vision und HDR 10+, da ist es eben die Frage, da gibt es diese Lager. Ne? Da gibt es diese einen, die das machen, die anderen, die das machen. Aber das ist fürs Fernsehen erstmal egal, weil Sky da schon ganz klar gesagt hat, wir machen aber entweder HLG oder PQ vielleicht auch mal, aber generell wollen wir keine Formate machen, wo die sich jetzt irgendwie da bekämpfen und bekriegen, sondern wir wollen möglichst alle erreichen. Und wir haben ja jetzt auch die Formate von der BBC und NHK.
Kann man das dann auch unterscheiden in Broadcast- und Disk-Formate? Das klingt jetzt
das ist tatsächlich eine Sache, die da wirklich übel ist, ist, man kann wirklich diese Sache unterscheiden. HLG ist nämlich tatsächlich von diesen Formaten das Format, das nicht für Discs spezifiziert ist. Das ist tatsächlich zum Beispiel wirklich ein Problem gewesen. Die BBC hat dieses Planet Erde 2, ja. Das ist ja so eine Doku-Reihe, haben die gemacht und die haben die halt in HLG produziert, was man ja auch sich, ja. Was ja auch logisch ist, wenn sie das selber gut finden und wollen das ausstrahlen. Und dann wollten sie es aber auf Ultra HD Blu-ray machen und dann mussten sie also wirklich den ganzen Film Frame für Frame dann umkonvertieren. Das ist natürlich nicht ganz so toll für die Firma. Was wir aber sehen ist, wir haben ja nächste Woche die Apple Keynote, die nächste. Und wir haben jetzt, vorhinein sind ja so wieder mal so Details geleakt. Natürlich.
Ist alles schon bekannt.
Alles ja. schon bekannt, genau. Und das neue kommende Apple TV, da gab es so eine Aufstellung, da war ziemlich klar, okay, das macht HDR. Und da werden die einzelnen Formate, das unterstützt wird, werden in der Firmware, wurden da schon angezeigt. Und da war HLG bei. Und das ist ganz spannend, weil dann kann die BBC halt, ohne das zu konvertieren, das demnächst über Videostreaming-Dienste an dieses Apple TV schicken. Das heißt, für die ist dann wenigstens auch da nochmal hier, okay, Discs geht nicht, aber wir können es ja wenigstens Video on Demand machen und sowieso Fernsehen. Ja.
Und wann bekomme ich das zu sehen, wenn ich kein Sky-Kunde bin? Welche Olympischen Spiele?
Also das Problem ist zurzeit, dass 4K in der Produktion doch so ein Mehraufwand ist, beziehungsweise die Transponder natürlich auch einiges kosten. Wir wissen, dass es einige Fernsehsender gibt, die da im Hintergrund dran arbeiten und wir haben ja auch immer mal wieder Demos gehabt. Letztens war Pro7 Sat.1 dabei, genau, die haben das ja auch mal demomäßig gemacht. Aber ganz ehrlich, das habe ich ja schon mehrfach in früheren Sendungen gesagt, das Free-TV ist am Ende so langsam. Also zukünftige Entwicklung wird es nicht mehr freigeben. Ich gehe davon aus, das wird alles mal ein Angebot, nicht nur von Sky, sondern dann auch von HD Plus sein, was ja praktisch ja auch diese Pay-TV, die Privatsender in HD schon jetzt übersatt haben. Ich glaube, von der Vorstellung, dass wir künftig 4K-Fernsehen mit HDR und alles wunderbar frei bekommen, müssen wir uns, glaube ich, verabschieden.
Vor allem die BBC ist doch nun aber auch noch öffentlich-rechtlich.
Also, BBC,
woher kommt der Pessimismus?
Die BBC, ja, das ist richtig. Die kannst du dann natürlich tatsächlich empfangen, wenn du mit der großen Schüssel in einem richtigen Gebiet in Deutschland bist, aber von den deutschen Ländern
aber her. Aber halt eben auch öffentlich-rechtlich.
Weil die haben ja tatsächlich das heißt, keine Sportveranstaltung mehr.
Du meinst jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich, dass die bei Full HD dann irgendwie mal stehen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da die nächste KEF-Runde gibt, wo es Kohle gibt und dann überlegen wir uns das weiter. Es war bis jetzt jedes Mal so, dass sie neue GEZ-Gebühren beantragt haben, also haben sie das als nächste technische Stufe gehabt. Deswegen, ja, das werden wir sehen und das wird aber definitiv eine nächste für die Rundfunkgebühr wird das dann ein Thema werden. Ja.
Ja, aber wie gesagt, sie haben ja die meisten großen Sportveranstaltungen verloren. Also ich glaube, Olympische Spiele hatten sie jetzt wieder, dass sie ein paar Sachen zeigen können, aber die Fußball-WM ist, glaube ich, ganz weg. Und das waren ja immer die Auslöser für solche...
In Japan wissen wir ja, da sind dann ja, was waren es, die Olympischen Spiele 2020 oder so, sogar jetzt schon angekündigt, dass die in 8K übertragen werden. Ne? Das ist irgendwie, Japan möchte da jetzt irgendwie seine Industrie vorantreiben und dann wird da halt Geld reingebuttert. Und natürlich, also Öffentlich-Rechtliche werden Interesse daran haben, wenn sie sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie den GEZ-Topf sozusagen, haben wir jetzt ausgereizt. Jetzt brauchen wir eigentlich noch einen Grund, das nächste zu machen und dann wird das halt definitiv kommen. Aber so schnell natürlich nicht. Ich meine, du musst da auch irgendwie Transponder dafür frei haben.
Ja gut, aber das heißt, wir würden ja auch dafür bezahlen. Also,
richtig. Deswegen, also kostenfrei ist es letztlich nicht und würde ja wahrscheinlich, um Transponder irgendwo zu haben, würde früher oder später dann auch das Fernsehen in Standardauflösung ab.
Ist das denn überhaupt noch sinnvoll, mit der Auflösung jetzt weiter hochzugehen? Ne?
Also 8K sicherlich
nicht. Wenn du halt guckst, wie, ne, du hast ja auch selber gesagt, Röhrenfernseher und PAL oder so, das waren wie viele Jahre? Weiß ich nicht, irgendwie 50 oder so. Ne? Und jetzt hat man so das Gefühl, wir schaffen es gerade mal so 3 Jahre oder 4 Jahre und dann brauchen wir von 27 auf 1080 und dann 4K und im Prinzip sagst du aber auch, die Auflösung sieht man schon gar nicht mehr.
Nee, da bleibe ich auch bei. Also ich finde das auch sehr spannend. Also es gibt tatsächlich für UHD-TV, das wissen auch viele nicht, gibt es tatsächlich so einen sogenannten, also so einen 3-Stufen-Plan und es ist wirklich 4K mit HDR und dann 8K. 8K wird, wie gesagt, das ist nicht in Deutschland, Europa im Moment geplant, aber dass man halt so das in Stufen gemacht hat, ne, das ist ja das, was du auch sagst. Also es hält alles dann irgendwie noch ein paar Jahre. Glücklicherweise muss man einfach sagen, dass die 4K-Fernseher seit einiger Zeit halt eigentlich dafür alle vorbereitet sind. Also es ist tatsächlich nur noch ein Firmware-Update und dann muss das nur noch.
Also im Prinzip kommen wir doch auch hier dann so in den Bereich der Sättigung, ne? Habe ich so das Gefühl einfach, ne? Weil irgendwann geht halt nicht mehr. Du hast halt
dann
eine
kommt
Folie,
wieder 3D.
Die
dann kommt 3D wieder.
Okay.
Und nächstes Thema.
Wäre ja nicht die Geschichte mit 4K, wäre ja 3D gut machbar. Das Problem ist aber halt, das ändert sich ja nicht, dass du irgendwas aufsetzen muss. Ja, das hat den Leuten ja nicht gefallen. Das heißt, 3D wird wieder ein Thema werden, wenn wir autostereoskopische Displays
haben. Ja. Na ja, dann Das ist doch
bestimmt. Also das kann ja nur noch. Also
das ist doch ganz, bald. Ganz, ja, wenn Japan 8K durchgesetzt hat, kommt das dann
als nächstes. Dann kommt 16K.
Genau. Super. Vielen Dank. Dann, also der Rest steht alles tatsächlich sehr ausführlich. Ich habe das, wie gesagt, auch noch gelesen, aber so ganz alles.
Ich frage dich
nicht
dann noch
genau. Du kannst mich abfragen, aber bitte nicht öffentlich.
Ich habe deswegen das auch alles ein Glossar nochmal gemacht, weil wirklich ein Kollege gesagt hat, bitte nochmal Glossar.
Weil ja, weil es halt auch alles so ähnlich klingt.
Ne?
HDR10, HDR10 Plus, Hybrid. Ja, okay. Ich lese nicht vor, weil es vielleicht gar nicht so ähnlich klingt. Gut, das war die Sendung. Aber bevor ihr abschaltet, wollen wir das jetzt nämlich nochmal probieren mit dem Gewinnspiel und mit den Umfragen. Das war nämlich mein Plan. Also wir haben zwei Preise vom, ich erkläre das kurz, vom Heise-Shop. Ich sage gleich welche. Und meine Bitte an die Zuschauer wäre, oder quasi, also wir verlosen jetzt, ich sage auch gleich, was es für wen gibt, für wenn ihr uns eure Wahlprognose schickt. Also ich schreibe das, glaube ich, auch in die Beschreibung am besten, also wie ich mir das genau vorstelle, damit ich halbwegs nicht zu viel Arbeit damit habe. Und dann wollen wir erstens gucken, wer am nächsten dran ist. Der kriegt dann also den ersten Preis, also am tatsächlichen Wahlergebnis, nicht an meiner Prognose. ich mache ein Wunschergebnis. Nein, an der tatsächlichen, dem tatsächlichen amtlichen Wahlergebnis, was wir dann am 25. September oder so bekommen werden. Und für denjenigen oder diejenige, die am nächsten dran ist, gibt es aus dem Heise-Shop, ich gucke hier, den DJI Pi Desktop. Und zwar ist das eine Hülle für den Raspberry, ist aber ohne den Raspberry. Die sieht dann aus wie... Also ja, da sieht er aus wie ein Desktop-PC. Ich stelle das mal hier so hin, ist ganz schwer.
Mal gucken, ist vielleicht ist ein Raspi drin.
Genau, also es ist so schwer, dass man denkt, es sei da drin. Also kostet sonst 55 Euro und das wollen wir mal verlosen. Also
wie viel
das
kostet
ist für, ja, 55 Euro,
so, okay.
Das ist mein Zettel.
250
Schmuck.
Genau, also der sieht schon sehr hübsch aus. Ja. Das ist jetzt der, also kann da ist auch, glaube ich, einer drin.
Nein, da ist keiner drin. Doch, da ist
da was ist drin. Nämlich, aber der ist wohl nicht dabei.
Oh, okay.
Genau, also das
schnell wieder eingepackt.
Nur ein Geschmack.
Genau, also deswegen, so würde das dann aussehen.
Serviervorschlag.
Und für den, jetzt gucke ich, das ist eine 5, ne? Genau, ja, wir haben dann 5-mal, also für Platz 2 bis 6, muss ich jetzt lange nachdenken, das Make-Heft zu Arduino Spezial, das zeige ich auch. Und da ist aber tatsächlich zumindest der Arduino Uno dabei.
Hier, so und was das. Muss man dafür machen?
Genau, dafür muss man jetzt machen. Mir, wie gesagt, die, also uns an die Uplink-Adresse, die wird gleich eingeblendet nochmal. Die Technik habe ich nicht drauf vorbereitet, vielleicht geht das nicht so schnell. Die Wahlprognose schicken und zwar bitte, und das ist jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe, immer die Partei. Also nicht die Partei, sondern den Parteinamen. Semikolon, dann die Prozentzahl auf eine Kommastelle, würde ich sagen, wieder Semikolon, weil dann kann ich das schön in die Textdatei packen und dann schön daraus so ein Excel-Ding machen. Das ist mir einfacher, als wenn ich es per Hand eingebe. Ich schreibe das jetzt auch nochmal in die Beschreibung. Der Plan ist die Reihenfolge, so wie wir es auch bei unserem Wahlspezial auf Heise Online haben. Also als erstes Union, SPD, Linke, Grüne, FDP, AfD nach dem letzten Wahlergebnis. Und nach dem, also nach der AfD dann Sonstige oder wenn es unbedingt sein muss, natürlich die Partei und dann die Sonstigen, weil ich kenne unsere Leser und habe auch die Berichterstattung verfolgt. Genau, also wie gesagt, Parteiname, Semikolon, Prozentzahl auf eine Kommastelle, Parteiname, Semikolon und sowas. Das klingt total, aber das ist doch einfach.
Ich glaube, das werden nur 4 Leute schaffen.
Ja, aber die Frage ist jetzt, also ich möchte danach...
Und damit haben wir jetzt schon mal den Gewinner.
Genau, damit haben wir den Gewinner. Ich möchte natürlich dann am Ende den Durchschnitt ausrechnen und vor allem können wir dann gucken, wie genau ist denn die Prognose der Uplink-Zuschauer.
Willst du auch Prozentzahlen unter der 5%-Hürde oder?
Nee, deswegen, also ich würde, ach so, nur ja, die, die wenn reinkommen. Sie davon, also ich würde die 6 Parteien und dann jeweils die Prozentzahlen... Eine Nachkommastelle, okay. So wie wir es gewohnt sind, von der Sonntagsfrage. Das haben wir doch so schön. Okay. Wir wissen doch alle, wie das aussieht. Du musst keine Balken schicken.
Bin sehr gespannt.
Erklärt sich quasi
ich bin von auch selbst. Sehr gespannt. Wie gesagt, die 6 Parteien, die jetzt also wahrscheinlich reinkommen, auch wenn ihr denkt, dass eine davon unter 5% hat und dann sonstige oder halt die Partei und dann sonstige. So, du hast es jetzt verstanden, du hast aber eh nicht mitmachen, weil du hast es jetzt schon...
Dazu lauter persönliche Daten bitte, weil wir so ein bisschen Big Data machen.
Nein, bitte keine persönlichen Daten.
Alles,
genau, und
so
für den, der geht. Am nächsten drankommt, das habe ich mir schon überlegt, das kann ich, also das rechne ich aus, gibt es den. Und für die nächsten 5 gibt es dann das. Und wir gucken einfach mal, wie erfolgreich das so ist. Und dann können wir mit dem Heise-Shop nämlich auch in Zukunft, haben sie auch gesagt, mal gucken, ob wir das so ein bisschen öfter machen. Vielleicht nicht ganz so kompliziert. Aber das war jetzt meine Idee und das gucken wir jetzt mal.
Das war jetzt eine Bankrotterklärung zum Schluss.
Nein, das ist, ich hoffe, dass das alles klappt. aber ich habe ein bisschen Erfahrung. Genau. Ne? Ansonsten danke euch fürs Erklären. Das Heft liegt noch eine Woche am Kiosk und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Ciao.